Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Eine, die viel über Menschen geforscht hat, die Grenzen überwinden, ist Hedin Jonker. Sie ist Religionshistorikerin und hat sich mit einem Teil deutscher Geschichte beschäftigt, von dem heute wahrscheinlich die meisten nichts oder sehr wenig wissen. Und zwar bildete sich in Berlin der 20er und 30er Jahre ein Netzwerk von jüdischen und christlichen Intellektuellen, die enge Freundschaften zu indisch-muslimischen Migranten pflegten, sich für den Islam begeisterten, teilweise auch Muslime heirateten und oder sogar selbst konvertierten. Und über diese spannende Phase gelebter Interreligiosität und darüber, was passierte, als dann die Nazis an die Macht kamen, spreche ich jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Jonker.
Vielen Dank.
Frau Jonker, viele fragen sich jetzt vielleicht, Juden und Muslime in Berlin der Weimarer Republik, was zum Teufel hat das alles mit mir zu tun heute in Deutschland 2022? Mhm. Und ich würde deshalb ganz gerne einmal ganz vorne anfangen, nämlich bei Ihnen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen und was hat Sie daran so sehr fasziniert, dass Sie dem wirklich jahrelang nachgespürt haben?
Ich habe in den letzten 30 Jahren Muslime in Deutschland und in Europa erforscht. Immer haben wir die 60er Jahre als Ausgangspunkt genommen, nämlich als die türkische und jugoslawische Arbeitsmigranten kamen. Und irgendwann realisierte ich mich, dass das falsch war, dass die Geschichte viel länger war und keine Arbeitsmigrationsgeschichte, dass es Moscheen gegeben hatte und Gemeinden, dass der Zweite Weltkrieg dahin einen Bruch verursacht hatte, auch in unserer Wahrnehmung, und dass ich die aufarbeiten sollte. Und das habe ich jemand vorgetragen. Die sagte, nee, niemals. Das gibt's nicht. Hab dann doch angefangen vor 10 Jahren, indem ich mich die Moschee in Berlin-Wilmersdorf zuwandte, die da seit 1924 steht. Die wusste nicht so viel von ihrer Geschichte, aber sie ließen mich im Keller suchen. Und da wurde ich sofort fündig. Später habe ich das ganze Moscheearchiv gefunden, 100 Jahre. 100 Jahre Gemeindeleben in Berlin, befindet sich jetzt im Landesarchiv Berlin. Und in dem Moscheearchiv findet man die Spuren.
Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen auch mitnehmen in die Vergangenheit. Es gab damals konkurrierende muslimische Organisationen in Berlin. Welche waren das? Wer hatte sie gegründet und warum?
Ja, schauen Sie, es hat gerade einen Krieg gegeben.
Der Erste Weltkrieg.
Und der Erste Weltkrieg hat sehr viele Muslime vor den Toren Berlins gespült. Vor allem aus Russland. 18.000 Tataren, dazu aus Nordafrika, Indien, Mittleren Osten. Ein Teil davon blieb nach dem Krieg und stieß ein muslimisches Gemeindeleben an, das mal in eine politische Richtung ging, mal in eine religiöse Richtung, mal in eine künstlerische Richtung. Und im Prinzip gab es in West-Berlin, in Wilmersdorf, Charlottenburg, 4 große Organisationen. Davon war die Moschee eine. Das war die aufgeklärte, rationale, religiöse Richtung.
Das ist die Wilmersdorfer
Moschee. Es gab das Literaturhaus. Damals hieß es das Islaminstitut in der Fasanenstraße. Das war die politische Richtung. Daraus entwickelte sich ein Pan-Islamismus, der sich vor allem mit den Zionisten in Berlin auseinandersetzte. Es gab eine künstlerische Richtung der Sufi-Gemeinde Inayat Khan. Da wurde Musik gemacht und religiöses Erleben.
Sufis sind islamische Mystiker, sollte man vielleicht erwähnen.
Aber auch die islamische Künstler. Ne? Und Inayat Khan waren begnadete Musiker. Und dann gab es eine politische Richtung aus Indien, oben am Halen See, wo Muslimen und Hindus zusammenarbeiteten, um einen säkulären indischen Staat zu gründen. Und bei all diesen Organisationen waren Deutsche willkommen, um mitzumachen. Und das machten sie gerne. Und das war vor allem die junge Generation, um 1900 geboren, die hungrig war auf was Neues. Es waren Lebensreformer. Sie wollten ihr eigenes Leben in der Hand nehmen, sich individuell gestalten, künstlerisch, Schriftstellertätigkeit, im Heiratsmuster und eben auch in der Religion.
Kann man denn sagen, wie groß die muslimische Gemeinde damals war und vielleicht auch die deutschen Konvertiten, die sich dafür interessierten?
Ja, gezählt haben wir viel. 300 dort, 500 da, 70 hier. Auch der Imam hat gezählt. ein fester Bestand von 200, dann 300, dann 500 Konvertiten und an die, wie er es nannte, 1500 Freunde des Islams. Das waren Deutschen, die sich nicht bekannten, aber sympathisch waren. Und da die Philosophie war, man muss kein Moslem werden, um einer zu sein. Man braucht sich nicht dazu bekennen. Im Grunde genommen sind alle erleuchtete, rationale, aufgeklärte, global denkende Menschen schon Moslem. Fühlten alle sich wohl bei dieser Benennung. Es war eine Art Eingemeindung, ohne dass da zu sehr festgelegt wurde, jetzt musst du dies machen oder das sein.
Sie haben jetzt schon den Blick so ein bisschen gewandt auf eine dieser vier Institutionen, die Sie erwähnt haben, nämlich die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde. Und diese Moschee zog in den folgenden Jahren, also in den späten 20er und frühen 30er Jahren, einen Mischmasch sehr interessanter Persönlichkeiten an. Ich habe mal versucht, das für mich so grob zu ordnen und bin so auf drei Gruppen gekommen. Zum einen scheint es mir, waren es eben die aristokratischen indischen Migranten, die Sie angesprochen haben. Dann gab es auch einige preußische Militärs und Intellektuelle, die darunter waren. Und dann eben auch eine ganze Reihe jüdischer, preußischer Intellektuelle, die vielleicht auch in den letzten Jahren konvertiert waren zum Christentum. Nämlich, was verband denn all diese ganz unterschiedlichen Gruppen miteinander?
Eigentlich nichts. Später sind sie auch vollkommen auseinander, als die Zeit fortschritt und der Krieg immer näher kam. Aber in der Zeit hatten alle eine gemeinsame Utopie. Man versuchte über das eigene Nest hinauszugucken, die Welt größer zu sehen als Deutschland. Die meisten verband ein Hass auf den Militarismus. Deutschland war ein durch und durch militarisiertes Land. Diese junge Generation, Leute von 22, 23, die wollten einfach aus diesem Korsett raus. Die Frauen wollten auch ihr Korsett ablegen und die Männer wollten, ja,
auch im wörtlichen Sinne wollten sie ihr Korsett ausziehen.
Auch mal homosexuell sein und es sagen dürfen. Und sie wollten anders essen und sie wollten auf dem Boden leben, weil das natürlicher war. Und sie wollten nackt baden und im Mondschein spazieren gehen.
Eine der Familien, um die es in einem ihrer Bücher geht, ist die Familie der Oettinger. Und das ist eine ganz interessante Familie, die sich irgendwie zwischen allen drei Religionen und manchmal auch keiner Religion bewegt, zwischen Christentum, Judentum und Islam. Und die eben auch im Umfeld dieser Moschee eine wichtige Rolle spielte. Vielleicht können Sie uns diese Familie oder die entscheidenden Personen zu dieser Zeit einmal kurz skizzieren.
Ja, die Oettingers waren preußische Juden. Sie kamen aus Westpreußen, aus der Verwaltungsstadt Marienwerder. Dort waren sie Handwerker. Sie hatten eine Klöppelmanufaktur. Es ging um Spitzen. Später tauchten die Koffer voller Spitzen nach dem Krieg auf. Und der Sohn, der dieses Milieu entflüchtete, Louis, er ging nach Berlin und er wollte keine Spitzen mehr. Er wollte Art Deco-Glas. Die Enkelinnen, wir müssen diesen Sprung mal kurz machen, die Enkelinnen Lisa und Susanna, kurz nach 1900 geboren, gehörten zu dieser Generation, die machen durften, was sie wollten.
Und die beiden sind auch, glaube ich, doch recht früh schon mit der Moschee in Kontakt gekommen.
Ihre Mutter war Mitbegründerin der Deutsch-Muslimischen Gesellschaft, Emilia, selber eine Opernsängerin, eine Schubert-Interpretin. Und Mutter Oettinger begegnete den Imam, damals ein junger Mann, Sheikh Abdullah. Sie befreundeten sich, die Töchter freundeten sich auch an, die waren dann noch recht jung, 17 und 20, und sie gehörten zur Kern der Gemeinde. Sie sorgten für die Themenmittage und Mutter Oettinger organisierte auch die Wandergruppe und die Töchter fanden interessante indische Männer. Sie experimentierten.
Also auch das war kein Tabu sozusagen, tatsächlich dann auch ausländische, indische, muslimische Männer zu heiraten.
Das einzige Kind, was dabei rumkam, Anissa, das 1933 geboren wurde, war ein uneheliches Kind. Man zog es mit durch. Anissa hatte richtig Pech. Das war nur eine Generation, die nicht mehr alle Freiheiten hatte. Sie hatte einen großen, dunklen Lockenkopf, dunkle Augen, ob das nun indisch war oder jüdisch. Alle Leute drehten ihren Kopf nach ihr um.
Ich würde auch gerne gleich nochmal auf diese, die Machtergreifung der Nazis und das, was danach kam, zu sprechen kommen. Ja. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Und zwar haben wir ja heute so ein Bild von Muslimen und Musliminnen im Kopf, dass die Frauen Kopftuch tragen, die Männer haben einen langen Bart, es wird viel Tee getrunken, fünfmal am Tag gebetet und im Ramadan gefastet. So in etwa ist jetzt, sage ich mal, das sehr holzschnittartige Klischee. Sahen diese Muslime und Musliminnen damals so aus, wie man sich das heute vorstellt?
Ja, absolut nicht. Die Muslime, die hier zum Studieren kamen, das war die Elite, das war das Bürgertum. Weswegen es auch so gut klappte in der Begegnung mit den Lebensreformen. Es waren alle junge Leute, die sich eine andere Zukunft wünschten. Hungrig waren sie, hungrig. Hier ist das Foto der Gründungsmitglieder der Deutsch-Muslimischen Gesellschaft 1933. Da sieht man Emilia mit Hütchen, Hugo Markus, der Vordenker der Moschee, seines Zeichens aktiv in der homosexuellen Bewegung.
Aber was auffällt, die Frauen sehen wirklich eigentlich genauso aus, wie man so es auch kennt von den Bildern des Berlins der 20er Jahre mit Pagenschnitt teilweise und Hütchen sehr elegant, modern. Gab es denn auch Muslime in Berlin, die das kritisch sahen?
Aber wie? Vor allem im Islaminstitut, das heutige Literaturhaus.
Also das vertrat die etwas konservativere Richtung, sage ich
mal. Der Pan-Islamismus bestand auf Orthodoxie. Und die Freiheit, die da in dieser Moschee herrschte, zum Beispiel, wenn sie miteinander sprachen, dann kamen Stühlen in der Moschee und Leute kamen mit ihren Schuhen rein. Man sieht es auch auf den Fotos. Der Imam sagte, das ist zwar nicht üblich, und wir müssen hinterher sauber machen, aber Hauptsache wir sehen uns und wir reden miteinander. Das ist wichtiger. Darüber wurde gegiftet in der arabischen und auch in der indischen Presse.
Darüber reden wir gleich noch. Ich würde gerne noch eine Frage vorher stellen. Und zwar ist es interessant, dass ja viele der Familien, auch die Oettingers zum Beispiel, eben einen jüdischen Hintergrund haben, zumindest in der Familiengeschichte. Und das überrascht ja eigentlich ein wenig, denn man könnte doch annehmen, dass die damals sehr bemüht waren, so deutsch wie irgend möglich aufzutreten in der Öffentlichkeit.
Ja, so hieß es auch. Das Einzige, was wir sein wollen, ist deutsch. Aber zu deutsch gehörte für diese junge Generation sich frei machen. Die Individualisierung der Lebensreform, sich diesem Militarismus entledigen. Natürlich gab es einen sehr, sehr großen, sehr viel größeren Teil der deutschen Bevölkerung, die eben den Militarismus wieder umarmte. Aber es gab auch diese. Und das ist vor allem die intellektuelle Oberschicht gewesen, die experimentierte. Und obwohl die jüdische Bevölkerung verschwindend klein war in der deutschen Bevölkerung, waren sie überproportional hier vertreten.
Was passierte dann, als 1933 die Nazis an die Macht kamen?
Der Imam versuchte, neutral zu bleiben, insoweit das ging. Ein muslimisches, säkuläres Gemeindeleben hochzuhalten. Das Wort säkulär muss hier einmal fallen. Für sie war das die Trennung zwischen Politik und Religion und die Ausgestaltung des eigenen Lebens nach eigenen Gutdünken und ein paar Regeln aus der islamischen Tradition, die nützlichen. Und sie sind auch von der Gestapo heimgesucht. Viele Haussuchungen. Alle Juden, die da noch in der Gemeinde waren, sind wahnsinnig unter Druck gesetzt. Irgendwann ist Hugo Markus, der Präsident, dann im Konzentrationslager gekommen. Er konnte ausgekauft werden. All diese Väter konnten ausgekauft werden. Die Familien konnten kommen, wenn sie eine Ausreiseticket für die ganze Familie hatten und Visa und Geld. Nun hatte er keine Familie, Hugo. Wer ist gekommen? Der Imam ist gekommen mit Visa nach Indien, für Indien und Albanien und Geld aus der Gemeinde. Es hat 2 Monate gedauert, bevor sie alles zusammen hatten. Sie haben ihm ausgekauft. Er ist nicht gegangen.
Aber ich glaube, man muss es der Fairness halber auch sagen, es gab auch die in der Moscheegemeinde, die mit den Nazis sympathisierten und auch diese Ideologie unterstützten. Und die dominierten dann irgendwann auch das Gemeindeleben.
Ich habe das beschrieben, klar. Vor allem die älteren Wissenschaftler, die Orientalisten, Iranisten, Türkologen, die hielten da auch Vorträge und hatten diese verquere Auffassung, die dann auch vom Naziregime gehuldigt wurde, Islam, das ist eine militärische Religion, Dschihad, wo die Muslime sie anguckten und nur mit dem Kopf schüttelten.
Was ist denn heute, vielleicht zum Abschluss diese Frage, von all dem geblieben?
Es gibt der säkuläre Islam. Da wird zu wenig über geredet. Die Leute sagen, natürlich bin ich ein Moslem. Ich bin ein Kulturmoslem und ich esse kein Schweinefleisch und ich trinke, wenn es geht, auch keinen Wein, aber komme mir nicht mit all diesen Regeln. Die eventuell bürgerlich heiraten, nicht muslimisch, aber sterben schon. Wenn es ans Sterben geht, sagen sie, nee, lieber in geweihte Erde, lieber auf dem islamischen Friedhof. Und darin sind die wenig anders als viele Christen.
Sagt Khedin Jonker, Religionshistorikerin am Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa. Das ist angesiedelt an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und wer nach diesem Interview noch mehr über die wirklich außergewöhnliche Familiengeschichte der Oettingers erfahren will, dem empfehle ich ihr Buch »Etwas hoffen muss das Herz – Eine Familiengeschichte von Juden, Christen und Muslimen«. Es ist im Wallstein Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet 24 Euro.